Die ganzen Köche, das sind ja alles Ego-Menschen. Seien wir uns mal ganz ehrlich. Dieses Instant Feedback, du siehst ja sofort, ob es den Leuten schmeckt und es ihnen gefällt. Das ist ja das Schöne. Man lernt ja von diesen demütigen Momenten viel mehr als von seinen Erfolgen. Naomi Campbell war auch happy. Und man kocht halt für die Leute. Ich meine, Anne Hathaway, Ralph Lauren. Hallo, willkommen. Ich bin der Edi Frauneder aus New York, bin Sternekoch, würde euch gern jetzt mal kurz durch New York durchführen.
Der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon.
Hallo, liebe Hörerinnen, hallo, liebe Hörer. Hier ist wieder eine neue Folge des Austro-Podcasts. Er ist auch mit dabei, der Wolf in Salzburg, Christi, ich freu mich.
Mahlzeit.
Hallo liebe Podcast-Gemeinde, ich bin so froh, dass ihr alle wieder mit dabei seid und vor allem Mahlzeit trifft es ziemlich gut, Wolfi.
Ich weiß.
Wenn du dir jetzt ein Mahl deiner Wahl
ein Mahl meiner Wahl
aussuchen könntest, was wär's denn? Was gibt bei dir immer?
Cordon bleu, Wiener Schnitzel.
Ah ja, so ein Wiener Schnitzel geht immer, gell? Aber vom
Schinken,
Hühnchen bitte.
Toast. Schinkenkäse-Toast mit Ketchup und Mayo, Würstchen mit Pommes, Bratwurst.
Man muss aber dazu sagen, jemand wie der Wolfgang, der hat die Tourismusschule besucht und das sind die kulinarischen Ergüsse nach all den Jahren in der Küche der Schule. Da freue ich mich wirklich. Warum hast du die Schule besucht?
Keine Ahnung.
Ich Lesen und schreiben kannst du auch nicht.
Du sagst das richtig, ich habe sie nur besucht.
Aber heute gibt es nicht nur feinste Kost für die Ohren, sondern auch feinste Kost für den Gaumen. Zumindest über diesen Podcast, denn wir haben heute die Ehre, dass wir mit einem der besten Köche Österreichs reden dürfen, der gar nicht mehr in Österreich ist, sondern ganz woanders.
Das finde ich ja lustig, wie du auf diesen Herrn überhaupt gestoßen bist. Erzähl mal.
Ich habe am 26. März Kitchen Impossible geschaut und da ist der Tim Melzer tatsächlich gegen den Edi angetreten.
Um was geht es da bei Kitchen Impossible?
Es geht darum, dass der gegnerische Koch sich ein Mahl aussucht, seiner
was,
Wahl.
Wer ist der Gegner?
Ich bleib beim Reim. Ja, zum
Tim
Beispiel.
Melzer. Genau.
Tim Melzer und Edi treten gegeneinander an als Beispiel. Okay. Und der Tim sagt, hey, hier, das musst du jetzt nachkochen. Und umgekehrt ist es genauso. Und danach bewertet es eine Jury, ob die das geschafft haben, ans Original ranzukommen sozusagen. Und der Tim war extra bei ihm in New York. Und dann haben wir gedacht, wie geil, Edi Frauneder, den müssen wir sofort anfragen. Den habe ich gar nicht so auf der Liste gehabt. Und dann habe ich so zum Recherchieren angefangen. Und in weiterer Folge, ein Freund von mir, ganz liebe Grüße an den Dominik, der arbeitet in New York für RTL und der hat den auch getroffen im Zuge dieser Ausstrahlung und der hat gesagt, hey, das ist ein perfect match, Austro Podcast trifft auf Edi in New York und wir machen jetzt eine Reise ans andere Ende der Welt.
Eine kulinarische Reise. Wenn ich an New York denke, dann denke ich an riesige Burger, dann denke ich an Hot Dogs, die es dort an jeder Ecke gibt.
Ja, und ich denke mir immer so, es gibt nichts Gesundes da drüben zum Essen.
Wirklich. Schau, aber das kann sich keiner leisten, das müssen wir auch besprechen.
Genau, wir müssen über alles reden und es ist uns eine große Ehre, dass er dabei ist. Wolf, ich glaube, wir flachsen gar nicht mehr lang herum. Das ist jetzt dein Turn.
Ja, in der Küche ist immer stressig, wir müssen ihn reinholen. Heimat bist du großer Köche und nach Johann Laffer ist es uns heute gelungen, einen weiteren großartigen Vertreter der österreichischen Küche an unseren bescheidenen Tisch zu bekommen. Gastronom und Sternekoch Eduard Peter Edi Frauneder ist unser Gast. Danke fürs Erscheinen.
Ich muss sagen, vielen, vielen Dank für die Einladung und liebe Grüße aus New York.
Wahnsinn. Ja, das wär gerade meine nächste Frage gewesen. Wo treffen wir dich gerade an? Beschreib ein bisschen deine Umgebung.
Du, ich sitze ganz bei mir im Büro in Midtown East gegenüber von der UNO und habe meinen Tag schon begonnen und unterhalte mich mit zwei lieben, netten Leuten.
Du, das können wir zurückgeben. Das können wir nur zurückgeben. Sag mal, darf ich dich jetzt also begrüßen, wie der Tim Melzer die bei Kitchen Impossible begrüßt hat mit Hey, du Pimmel, du hast aber eine Allerweltsfresse und du sagst da über ihn, also über Tim Melzer sagst du, er ist ein Arschloch. Also ist das der Standard, wie wir uns die nächsten 50 Minuten unterhalten, oder?
Nein, das ist, listen, ein bisschen Drama gehört dazu. Tim und ich kennen uns seit Jahren und ab und zu ist der Ton in der Küche auch ein bisschen härter, aber weißt du, hart, aber herzlich.
Tatsächlich würde ich dazu gerne was fragen, weil egal welche Kochdoku man sieht, über welche sämtliche Promi-Köche, es geht immer sehr, sehr rau zu. Der Ton ist immer sehr, sehr rau. Hat sich da im Laufe der Jahre nichts verändert? Also wenn ich Tim Rauer in der Küche sehe, habe ich Angst. Also ich würde unter dem ja nie arbeiten können. Wie bist du in der Küche? Und hat sich das nicht verändert? Muss man mittlerweile in der Küche auch gendern? Hat sich die Gesellschaft dahingehend auch bei dir verändert?
Du, also ich bin ja noch mit der härteren Schule, jetzt nicht super harte Schule, aber doch auch härtere Schule in Wien aufgewachsen. Aber das, es ist 2023, Leute, dass dieses auf Penislänge die Leute anschreien, ist vorbei. Also wir sind in Amerika, aber ich bin kein Drill Sergeant, da die Leute irgendwie zusammenkackt die ganze Zeit. Und ich glaube, die moderne Führung ist eine andere. Man ist Mentor, man muss die Leute trainieren, man muss auch ihren Problemen gegenüber offen sein. Man muss auch von jedem die Geschichte verstehen, weil nicht jeder Mensch ist gleich motiviert. Manche brauchen mehr Händchen halten als andere. Das ist wie bei euch, oder?
Ja, so ähnlich. Ein Simon muss ja manchmal recht anschreien, wenn er nicht gehorcht.
Ja, Pimmel ist beim Wolf ja das Netteste, was er sagen kann. Das ist in seiner Virtue ein Kompliment.
Nein, keine solchen Ausdrücke. Wie spricht man denn einen Küchenchef in Amerika an?
Du, es ist echt alles per Vornamen. Hinauf bis zum CEO. Ich glaube, die einzigen, die mit Titel angesprochen werden, sind Botschafter, Minister, Bundespräsidenten und that's it. Amerika ist hierarchisch sehr, sehr flach.
Also der kleine Gemüseschäler kommt zu dir und sagt, Eddie, was geht?
Jeder kommt, Chef. Und ich sage immer, na, bitte hört's auf, wisst ihr was? Es ist der Family, ich bin der Eddie und du bist der God knows who und that's it. Ich meine, das kommt ja von der Disziplin der Küche, dass die Leute dann den Titel des Chefs in den Himmel heben. Es gibt ein Sprichwort in New York, there's a lot of chefs that cannot cook and a lot of cooks that cannot chef. Also der Titel an sich des Chefs heißt noch lange, dass man kochen kann. Ich bin der Meinung, dass es kurz und bündig und persönlich und familiär gehalten werden soll in Küchen. Deswegen bei mir kein Chef, sondern Eddie.
Nur damit wir das jetzt auch geklärt haben in unserer Brigade, weil da bist zuerst du Eddie, dann komme ich als Sous-Chef und dann kommt lang nichts und dann kommt unser Abwäscher Simon.
Oh, jetzt habe ich das ultimative Comeback für den Simon. Simon weiß ja, dass das Organigramm der Küche, wo der Chef an der Spitze steht, in Wirklichkeit umgedreht gehört, wo der Abwäscher die wichtigste Person ist.
Ja,
okay.
Wo der die meiste Arbeit verrichtet. Und ist gute Anekdote, sogar im Noma ist der Abwäscher einer der wichtigsten Personen. Mein Buddy, der René, nimmt seinen Abwäscher sogar mit nach Mexiko und andere Länder, wo sie irgendwelche Pop-Up-Restaurants eröffnen, weil er sagt, hey, das ist einer der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Position.
Dann kann man da auch gut verdienen als Abwäscher.
Mit Sauberkeit fängt es an.
Aha.
Und ich weiß nicht, ob du einen Wolfi unbedingt wirklich als Nächsten an deiner Seite haben möchtest. Der hat die Tourismusschule besucht, muss ich dazu sagen. Das heißt, er hat eigentlich kochen gelernt.
Vom Fach.
Ja,
vom
aber Fach. Das Maximale, was er gerade aktuell kocht, ist Toast Hawaii. Also das ist wirklich eine traurige Geschichte, das willst du gar nicht haben. Also von daher, wir haben so viele Fragen an die Edi. Tatsächlich ist es uns eine sehr große Ehre, dass wir gerade nach New York sprechen. Es fühlt sich schon so nach großer, weiter Welt an und es gefällt mir sehr gut. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben einiges vor mit dem Edi. Wir tauchen in diese Küchenwelt ein, in die amerikanische Küche, aber noch viel mehr. Über die wollen wir auch noch einiges erfahren, Edi. Da gibt es viel zu erzählen. Du bist mittlerweile im amerikanischen Fernsehen immer wieder zu Gast. Ich habe lustigerweise mir als Vorbereitung nur deinen Auftritt beim Frühstücksfernsehen angeschaut, wo du morgens schon mit dem Moderatoren Schnitzel gegessen hast.
Habe ich auch gesehen. Das ist lustig.
Das ist sehr lustig. In aller Fuhr. Und dann frage ich mich immer, muss man als Österreicher in Amerika wirklich alle Klischees erfüllen? Also als so vielseitiger Koch dann im Frühstücksfernsehen ausgerechnet die Schnitzel präsentieren? Nervt dich sowas oder sagst du, ach komm, ich spüre das mit?
No, ich meine, also ich bin ja der Meinung, dass sehr viel jetzt auch zurückgeht in die Klassik, dass die Leute wieder so richtig in die aufs Land fahren in Italien und Frankreich und in Spanien und in Portugal und wieder so diese wirklich so alten Rezepturen von der Oma wieder auferleben lassen, dass diese Fusionsküche, die ja sehr lange sehr in war, also wirklich zurückgedrängt worden ist, genauso wie die Molekularküche zurückgedrängt worden ist. Ich finde, da ist das Schnitzel, dass das eigentlich perfekt exekutiert ist, auch nicht leicht, immer wieder perfekt nachkochen zu können. Das ist ja die Schönheit der Repetition. Das ist wie ein klassischer Musiker, der halt das gleiche Stück Tag ein, Tag aus spielen muss für sein Publikum und das wirklich sich selber motivieren muss und das jedes Mal besser machen kann und auch hoffentlich wird. Und genau so motiviere ich meine Leute in der Küche. Hey, ich weiß, du hast das schon 100-mal gemacht, aber wir können es beim 101. Mal noch besser machen. Um die Frage zu beantworten, es langweilt mich nicht.
Du bist mittlerweile seit 20 Jahren jetzt in New York oder fast über 20 Jahre. Der Weg war kein gewöhnlicher, würde man sagen, oder? Angefangen hat alles zu Hause in beschaulichen Wien, wenn man so sagen kann, wenn man es mit New York vergleicht. In deinem Familienbetrieb, magst du uns das mal kurz erklären, wie du angefangen hast?
Also meine Anfänge, wie es halt zu der Zeit war, ist man sucht sich keinen Beruf, der wird einem gegeben und man wächst im elterlichen Betrieb, also mit auf. Und mein Vater, meine Mutter, die hatten ja eine Bäckerei, Kaffeehaus und Konditorei im 10. Wiener Gemeindebezirk. Und dann wächst man da halt hinein und wenn andere Leute im Sommer dann auf Urlaub fahren, dann stehe ich mit 13, 14, 15, 16 in der Backstube und helfe aus. Und es hat mir gefallen, aber das frühe Aufstehen war natürlich nicht ideal, wie man sich's vorstellen kann als Jugendlicher.
Wie früh war es denn
immer? Das war im Sommer, war dann schon so 3:30. Also für einen Bäcker eigentlich schon spät, so 3:30, 4:30. Die meiste Backware muss ja raus um 4:30, 5:30, spätestens 6. Die Leute wollen ja um 7, 8 einkaufen. Nachdem mir das ein bisschen zu früh war, habe ich gesagt, okay, ja, ich will in der Gastronomie, Hotellerie bleiben, aber dann gebe ich doch dann bitte die Koch, Kellner, Bürokaufmann-Schiene ein und habe natürlich nebenbei für den Papa meine Gesellenprüfung machen müssen. Bin auch gelernter Bäcker und Konditor. Aber weißt du was, ich habe so viel gelernt und viele Köche, auch genauso wie Tim, die sagen immer, hey, Backen ist nicht Kochen, Kochen ist nicht Backen. Man lernt von beiden Sphären, das Yin und Yang, süß-salzig. Und ich glaube, es rundet einen nur ab, diese Kenntnis. Und so habe ich, das waren meine Anfänge in Wien.
War für dich dann früh klar, dass Österreich zu klein wird für dich?
Nein, ich glaube, also klein wird. Ich wollte schon weg. Habe dann meinen Mentor, der leider schon verstorben ist, den Professor Direktor Franz Zodl, gefragt um Rat, was er mir denn raten würde, die kennen Gott und die Welt in der Gastronomie. Und hat gesagt, na Edi, weißt du was, was für ein Zufall, ich wurde gerade angesprochen vom Botschafter Dr. Christiani, und der würde einen Privatkoch suchen in London. Und ich soll mir das mal anschauen. Wurde dann natürlich schon in Wien interviewt, ob ich auch präsentabel bin. Die schicken ja nicht jeden ins Ausland. und das war aber offensichtlich war ich da präsentabel genug und habe dann dort angefangen, also meine erste Auslandsstation abzuliefern da in London. Und das war super interessant. Natürlich, die Englischkenntnisse waren okay, aber auf jeden Fall nicht auf dem Level. Dies brauchst du als 22-jähriger Küchenchef. Aber weißt du, die Wiener Wurst sind ja berühmt, sich durchzuwurschteln.
Das stelle ich mir ja spannend vor, wie ich das gelesen habe. Habe ich mir auch gedacht, Wahnsinn, als Privatkoch vom Botschafter, wie stellt man sich das vor? Ist das, kocht man da, was der will? Oder kommt der in der Früh her und sagt, heute mag ich Wiener Schnitzel?
Ich meine, er hat schon natürlich Vorstellungen, wie er seine Events halten will. Und er hat, die machen das ja schon seit Jahrzehnten. Also die wissen ja schon, was sie wollen, auch welche Art von Service. Das ist ja noch dieses klassische Plattenservice. Da kann ja der Koch nicht so viel Kreativität zeigen, weil der Hauptgang in Gemüse, Sättigungsbeilage und Protein noch auf Silberplatten rausgetragen wird. Das ist ja vorbei. Also ich kenne niemand mehr im Moment, der das macht. Also nicht niemand von meinen Kunden oder der das will, weil das schon sehr, sehr, also passiert sicher noch bei der Krönung von unserem König Charles. Aber ich glaube, die moderne Küche, da ist es weg und die Leute sagen dir, das ist eine Art Cross-Pollination. Also die sagen sie, hey, das hätte ich gerne. Und dann sagst du, okay, das mache ich gerne. Und so fühlt man sich hin. Und ich glaube, das ist auch die beste Art und Weise, mit einem Kreativen zusammenzuarbeiten. Weil wenn man dem genau sagt, ich will Menü A, Menü B und Menü C, glaube ich nicht, dass du das beste Produkt bekommst.
Ja, das verstehe ich. Dann ist der Kreative auch schnell wieder weg, wahrscheinlich.
Ja.
Das heißt, es wird auf Platten serviert und dann wird es vorgelegt, oder was?
Genau, du bist ja vom Fach, du kennst dich aus, ja.
Natürlich. Nein, das würde ich relativieren, relativieren.
Ich habe auch vor 30 Jahren diese Gastgewerbeausbildung gemacht, also diese Fachschule in Klessheim, und da war sie ja genauso, ne? Genauso wie du jetzt hörst. Man musste auch noch vorlegen und wir haben noch Crêpe Suzette flambiert.
Was ist das, absolut, bitte?
Also
was ist das?
Ja, die erklärst, so ist ein Palatschinken, den man anzündet.
Ah, okay, jetzt verstehe ich es auch, danke.
Bitte gern.
Ja, ich meine, ich finde, man da, also dieses Kochen vor dem Gast, da bin ich ja ein Fan davon, weil es schon interaktiver ist und es ist immer, glaube ich, sehr schön zu sehen, wo sein Essen herkommt. Und deswegen glaube ich, dass es auch ein Comeback geben wird oder teilweise auch schon gibt, also speziell bei Desserts, aber auch bei der salzigen Küche finde ich da diese Interaktion zwischen Koch und Gast eine sehr, sehr schöne. Und es kommen dann auch schöne Dinge dazu. Ich meine, die Küchen sind immer organisierter und sauberer, das Produkt wird immer ein bisschen liebevoller und respektvoller behandelt. Man muss halt echt, man ist halt immer, immer on the watch.
In Österreich erleben wir ja gerade einen großen Köchemangel. Wieso glaubst du, wollen weniger Menschen Köche werden als früher?
Das Traurige ist ja mal, dass die Leute, die uns ja eigentlich ernähren und schauen, dass wir gesund bleiben, also die Leute, die für uns kochen, teilweise unterbezahlt werden und die Arbeitszeiten sind natürlich nicht sehr familiengerecht. Und dann der Koch auch eine andere Arbeit verrichten kann, die Montag bis Freitag ist von 9 bis 5 das gleiche Gehalt oder ein bisschen mehr, wundert es mich nicht, dass da ein Fachkräftemangel herrscht. Traurig und ein Trend, den man meiner Meinung nach, der sehr beunruhigend ist. Und das sind so die Hauptgründe. Aber ich glaube, wenn eine Küche gut geführt ist und der Ton stimmt, hat man keinen Fachkräftemangel dort.
Was verdient man denn als Jungkoch in Amerika, bei dir zum Beispiel?
Also ich glaube, es fängt bei $1,000 brutto an, Jungkoch in der Woche, also 4.000 im Monat.
Brutto, haben die dieselben Abzüge wie wir, ungefähr 50% sind weg,
weniger,
oder ist das weniger?
Ja, es ist graduell, natürlich, umso mehr du verdienst, umso mehr ziehen sie ab. Ich glaube, bei dem Gehaltsniveau bist du so bei 25% Lohnnebenkosten, die da noch wegfallen. Also die bleiben 3 netto über im Monat, was okay ist, da kann man okay wohnen und sich noch ein bisschen was wegstecken.
Aber ja, nicht Wolfi, in Manhattan.
Wolfi, willst du was anderes machen jetzt, oder was? Willst du umschulen, oder wie? Ist das ein Bewerbungsgespräch jetzt gerade?
Er ist ja schon geschult.
Ja, geschult wäre ich schon, aber ich glaube, wenn man nicht in Übung ist, dann ist das dann ist das nichts mehr.
Wobei dieser Mangel an Fachkräften oder im Bereich Köche, was der Wolfi gerade angesprochen hat, ist ja interessant, weil selten wurden ja Köche so verehrt und so vergöttert wie in diesen Zeiten, muss man ganz ehrlich sagen. Ihr seid ja richtige Popstars. Also wenn man sich den Erfolg von Kitchen Impossible anschaut oder wenn man mal die Folge mit dir und Tim Melzer anschaut, das ist ja extremer Fun und ihr habt ja sowas wie einen Kultstatus auch. Also man zieht sich jede Folge irgendwie voll gern rein. Würdest du das genauso sehen oder sagst du, man muss schon sehr hart kämpfen?
Ich glaube, mein Kultstatus, dass einige Köche jetzt schon einen Kultstatus haben, speziell Tim, absolut. Ich meine, wenn man so omnipräsent ist in den Medien, ist das natürlich schon auch ein it's a blessing and a curse, sagen die Amerikaner, also es ist gut und schlecht zur gleichen Zeit. Ich glaube, dass Köche teilweise schon in früheren Zeiten verehrt wurden, wie jetzt zum Beispiel Auguste Escoffier, der Koch der Köche, und der hatte die Küchenbrigade, also das Organigramm der Küchenbrigade erfunden. Das gab's früher schon, weil dieser ganze Hofadel musste ja was tun und warum nicht gut essen. Aber jetzt natürlich zur Zeit ist es auch viel multimedial, das heißt, du hast dein Instagram, du hast deine Facebook-Page, du hast deine Website, du hast das TV, du hast deinen Podcast, vielen Dank für die Einladung, by the way.
Sehr gerne.
Und das hat sich schon ein bisschen verändert, was auch schön ist, aber es gibt auch viele Köche, die ihr eigenes, unter Anführungszeichen, Süppchen kochen, die fantastisch kochen, aber halt nicht diese Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Und das tut mir dann etappenweise ein bisschen leid. Aber ich meine, wenn das Größte deiner Probleme ist, dass du keinen Ruhm bekommst für das, was du machst, dann okay, so be it. Wie die Amis sagen, kein big deal. Aber ja, ich meine, es ist dieser Cool-Status ist schon ein interessanterer, dass die Leute mehr Verbindung haben zu dem, was sie essen und wie sie essen und wie sie essen wollen. Und ich finde, dass dieses größere Bewusstsein, was man in sich reinstopft, eigentlich schon eine gute Sache ist.
Da müssen wir auch noch drüber reden. Gibt es denn sowas wie einen Konkurrenzkampf unter den ganzen TV-Köchen? Also gönnt man dem Tim Rauer nicht so viel wie dem Tim Melzer oder Muster Edi, stehst du genauso im Fokus bei den anderen, weil man die als größere Konkurrenz sieht, weil du in New York einfach durchgestartet bist und ein gewisses Standing hast?
Ich kann, also wenn es um so einen Konkurrenzkampf geht, ich kann da nur für mich selber sprechen, was ich sehe. Ich glaube, das ist ein europäischer, amerikanischer Unterschied.
Das stimmt.
In Europa glaube ich, das ist so mein Eindruck, und bitte korrigiert mich, wenn ich mich irre, ist die erste Frage, wenn man Erfolg hat, wen hast du belogen, betrogen oder bestochen? In Amerika freuen sich die Leute ein bisschen, glaube ich, für einen, und die ich glaube, da geht's, es ist more merit-based. Das heißt, da geht's mehr ums Können, ums Weiterkommen und um die Produktqualität, die man da an den Tag legt, um Erfolg zu haben. Sonst hätte ich nicht in jungen Jahren schon einen Michelin-Stern gehabt, weil das wäre in Österreich nie möglich gewesen. Da musst du mal 10, 15, 20 Jahre für jemand anderen arbeiten, bevor das passiert, höchstwahrscheinlich. Also, und ich glaube, die Köche sind doch sehr, sehr offen. Also zu mir kommen Leute rein, also fantastische Köche, die fragen mich, hey, wie hast du das gemacht, etc. Und dann da kocht keiner sein eigenes Süppchen, im Gegenteil, die teilen gerne. Und ich nehme auch von jedem guten Koch, mit dem ich koche, etwas mit. Bei manchen dauert es halt 2, 3, 4 Tage, bis ich das habe, was ich glaube, er zu bieten hat. Bei einigen ist es natürlich Wochen oder Monate lang, weil der Erfahrungsschatz einfach so groß ist. Also ich glaube, dass das ist mehr ein europäisch-amerikanischer Unterschied ist, als jetzt da ein berufsspezifischer zwischen jetzt Koch und God knows what, weiß nicht, was ist ein anderes Handwerk.
Aber gibt es eine WhatsApp-Gruppe zwischen euch TV-Köchen zum Beispiel, wo ihr alle so ein bisschen zusammen seid und euch immer wieder schreibt, was jeder so für sich macht?
Absolut, absolut. Es gibt natürlich gibt es diesen Kontaktaustausch zwischen den Kollegen, auch über den Teich. Und die kommen ja auch teilweise sehr oft nach New York, um sich ein paar neue Sachen anzusehen. In New York ist natürlich sehr, sehr dynamisch, da passiert sehr viel. Also wenn du gute Ideen haben willst, kommst her, no, na. Und, aber die gibt's halt überall. Ich meine, ich bin auf einer Radgruppe mit ein paar Botschaftern drauf. Also diese Gruppen gibt's natürlich. Und dieser Austausch ist immer sehr kollegial. Also ich sehe da jetzt nicht, dass da irgendjemand Angst hat, dass man da irgendein Geschäft oder eine mediale Möglichkeit verliert, nur weil man jetzt freundlich zueinander ist. Im Gegenteil. Ich glaube, das bringt, nur zusammen sind wir stärker.
Wie war denn deine konkrete Vorstellung, wie du nach Amerika gegangen bist? Oder hattest du die gar nicht? Weil unsere Vorstellung von Amerika ist ja jetzt, also Amerika ist teuer zum Gutessen gehen, sehr teuer, und ansonsten gibt es eigentlich nur Fast Food.
Warte mal, hier wäre noch die Anmerkung der Redaktion. Wir haben ja quasi nur vorhin gehört, dass der Edi uns erzählt hat, er war für den österreichischen Botschafter quasi in London und ist dann 2001 nach New York weiter, wo er dann der persönliche Koch des Deutschen Botschaft, das wurde. Da hat dann wahrscheinlich gemerkt, dass der Edi einfach ein super Koch ist, und dann bist du quasi in New York gelandet. Und jetzt haben wir quasi mal die kleine Geschichte noch formvollendet, damit alle Bescheid wissen, wie der Edi überhaupt nach New York gekommen ist.
Wir haben einen Sprung gemacht. Ja. Entschuldigung, ich habe vorgegriffen.
Du, kein Problem. Wie stellt man sich vor, wenn man dann eben den neuen Job hat für den deutschen Botschafter, ihn privat zu bekochen und seine Familie und seine offiziellen Gäste? Du, das war vom Job her, war das ähnlich, von der Stadt her natürlich sehr total anders, auch von der Energie her. Ich finde, New York hat viel mehr Dynamik. London hat auch sehr, sehr viel Dynamik, aber New York ist einfach nochmal um 2-3 Gänge internationaler, mehr Multikulti, viele verschiedene Leute und Küchen, viele verschiedene Ingredienzen und Zutaten. Also ist natürlich schon noch ein sehr, sehr großer Unterschied. Speziell, ich kam ja da Mitte August 2001, also 4 Wochen vom 11. September. Das war natürlich schon ein riesen Schock zur einen Seite, aber zum Glück hatte ich noch eine normale Distanz zur Stadt, die ich weniger kannte, auf der anderen Seite. Aber das war natürlich schon ein Wachruf auf, hey, jetzt bist wirklich in der großen, weiten Welt und weg aus Europa.
Wie war das damals bei den Anschlägen tatsächlich, als du da angekommen bist und dann gleich mit so einem schlimmen Tag irgendwie konfrontiert wurdest?
Und dann nur für einen Botschafter kochst?
Ja, ich meine, das ist natürlich katastrophal, und es gab Monate danach natürlich sehr, sehr, ich würde mal sagen, geringe soziale Einladungen, weil, weißt du, wenn da mal über 30 Leute ihr Leben verloren haben, ist es natürlich schwieriger, in der gleichen Stadt dann da irgendwie zu sitzen, zu 16 und irgendwie anzustoßen. Mhm. Also da war schon eine Ernüchterung für eine geraume Zeit da. Aber New York ist halt so widerstandsfähig und es erholt sich immer wieder. Und dann 6 Monate später sagten mir dann New Yorker, hey, es ist wieder so 90% back to normal. Die haben natürlich jahrzehntelang, weil wir sind ja schon fast 2 Jahrzehnte, wir sind mehr als 2 Jahrzehnte, sind schon verstrichen, haben die gebraucht, das da unten wieder aufzubauen. Aber du weißt, wie die Amis sind, we build bigger and better.
Ja, mein lieber Freund Dominik, der uns auch die Rutsche zu dir gelegt hat, der hat mir das erzählt, während der Corona-Phase, in der ja New York auch völlig anders war, in der die Menschen aus der Stadt raus wollten und sie nach und nach die Stadt wieder von dem ganzen Desaster quasi erholt.
Ich meine, das ist ja ein Riesenthema. Ich hatte erst gestern zu Gast bei mir im Schilling den Chef, den John Tuttle, das ist der CEO vom New York Stock Exchange. Ganzer armer und nicht intelligenter Mensch. Der hat mir gesagt, Edi, jetzt sind wir schon bei fast 50%, dass die Leute wieder zurück sind. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis die Leute wieder im Office retour sind. Ich meine, ich glaube, das Thema Coronavirus, genauso wie in Österreich, ist ja hoffentlich vorbei. Mhm. Aber eben durch diesen Arbeitsmarkt schwingt das Pendel natürlich zum Arbeitnehmer, und es wird noch ein bisschen dauern, bis die Leute wieder in der Stärke zurück sind wie vorher. Wie lange es dauern wird, weiß ich nicht, weiß, glaube ich, niemand. Aber sind wir uns doch ganz ehrlich, ihr seid in einer sehr, sehr kreativen, in einem sehr, sehr kreativen Business tätig. Ich bin in einem sehr, sehr kreativen Business tätig. Und nur durch Kollaboration, Zusammenarbeit und Kreativität kann Manhattan funktionieren und die Geschäfte und die Büros, die hier sind. Das heißt, ich glaube nicht, dass sich jeder zu Hause mit dem Laptop wegstellen kann für immer.
Das glaube ich auch nicht.
Kann ich mir nicht vorstellen. Oder eine absolute Minderheit. Also wenn's der überdrüber Trader bist, der sich die Information selbst sucht, online durch deine Firma und dann nur zu Hause ein bisschen Geld machst, dann geht's vielleicht, weil es ist ja alles leistungsbezogen. Aber ich glaube, man sieht schon, dass weniger Produktivität da ist und ich glaube, das nervt die Arbeitgeber auch. Und am schlimmsten betroffen sind natürlich diese Kleinst- und Mittelbetriebe, der Daily, der Carpark, Broadway, die Hotels, also dieser ganze Support, diese ganze Hospitality, die ja sowieso gelitten haben die letzten 3 Jahre, die leiden jetzt noch in einer geringeren Form noch weiter. Und das ist natürlich meiner Meinung nach demotivierend und das ist natürlich dann auch full circle zu, warum gibt es einen Kraft-, an Fachkräftemangel, weil das waren die Ersten, die ihren Job verloren haben und sich dann was anderes gesucht haben und die sagen sich, ja na stopp, jetzt ist die Tür wieder offen, da vielen, vielen Dank.
Bevor wir über deine Lokale sprechen, lass uns einmal einen Schritt rausgehen aus der Küche, weil du immer wieder Manhattan erwähnst. Wir sind ja der Podcast, der ein bisschen über den Zaun schaut, über den Gartenzaun. Wie lebst du in New York? Wie stelle ich mir das vor? Hast du einen Pool am Dach oder eine 200 Quadratmeter große Küche mit Weinkeller?
I wish. Also ich kann dir nur zur Perspektive, ich war für 2 Jahre in einem 2-Schlafzimmer-Apartment im East Village mit meiner Frau, mit meinen beiden Kindern in der Pandemie. Das war psychologisch sehr, sehr anstrengend. Meine Frau ist Ärztin, also sie hängt die Leute am Ventilator an und ich muss mich mit irgendwelchen Landlords, also Vermietern streiten, über was meine Lokale betrifft, und die 2 Kinder noch daneben, weil natürlich die Schulen auch zu waren. Und da haben wir dann die Entscheidung getroffen, wir brauchen mehr Platz und wir müssen nach Brooklyn ziehen und eine längere Anfahrtsreise in Kauf nehmen. Das heißt, im Moment sind wir in Brooklyn in einem Haus mit 2 Kindern und 2 Katzen. Und ich habe 200 Quadratmeter Outdoor-Grill. Outdoor-Grill-Station, wenn das zählt. Aber ja, nein, wir haben ein kleines Häuschen und ich bin super happy. Und ich sehe ein paar Bäume, was in Manhattan auch nicht immer der Fall ist. Und ich bin so leben wir und ich bin eigentlich ganz happy in meiner Gegend.
Aber jetzt hat sie sicher schon herumgesprochen in der Nachbarschaft, dass der Starkoch eingezogen ist und jetzt musst du jeden Tag für alle grillen, oder?
Nein, wir grillen ab und zu und das geht in Manhattan gar nicht. Manhattan kannst du nicht mal an Propangaskanister kaufen. Okay. Also es ist echt crazy. Also ich grill da schon gerne, weil ich mache nicht gerne die Bude irgendwie voll stinke, weil du natürlich weißt, als Fachmann, wir arbeiten gerne mit viel Hitze, wenn wir Fleisch oder Fisch braten und dann beschwert sich meine Madame immer, aber sie beschwert sich nicht übers Essen, nur über den Geruch im ganzen Haus. Sommerfroh.
Sie freut sich wahrscheinlich sehr, dass du so begabt bist, aber auf der anderen Seite bitte nicht riechen. Es soll nicht riechen.
Dann musst halt alles wie andere im Plastiksackerl vakuumieren und im Wasserbad kochen. Das geht natürlich auch.
Du, wir springen so ein bisschen bei den Themen gerade zwischen aktuell und Vergangenheit. Ich würde die Vergangenheit gerne nur ein bisschen abschließen. Als du dann beim deutschen Botschafter gesagt hast, danke, es reicht, ich bin raus, was hast du dann gemacht? Du hast es schon angedeutet, du bist einer der jüngsten Sterneköche der Welt gewesen, du hast den Stern ja immer noch, seit über 10 Jahren. Aber erklär nochmal kurz der Reihe nach, du hast beim deutschen Botschafter aufgehört und hast dann irgendwann gesagt, so, ich mache jetzt mein eigenes Ding.
Ja, wenn man jung ist, ich meine, diese Privatkocherei, also speziell nur für eine Familie, ist eine sehr, sehr symbiotische Beziehung. Und das hat super funktioniert, aber es ist auch sehr eng im Sinne von der Kulinarik. Wenn du jung bist und was erfahren willst und du schaust so in New York herum als 22, 23-jähriger Koch und denkst, hey, die machen das und die machen dies und ich kann das nicht machen aus den und den Gründen und kann nicht das einkaufen, was ich gerne einkaufen würde, weil natürlich auch Budgets sind und ich auch ein Star, man kann ja nicht, die Leute glauben immer, dass Botschafter nur Hummer und Kaviar essen, dem ist absolut nicht so. Hab dann natürlich zurzeit meine kleine Catering-Firma gegründet und dann natürlich 2008, genau kurz vor der Finanzkrise, mein Restaurant saisonal eröffnet und da bin in kurzer Zeit einen Michelin-Stern erkocht.
Wow.
Und das natürlich war natürlich schon sehr, sehr beeindruckend und schön und aufregend. Das war natürlich dann nach 3 Jahren auch wieder langweilig. Und dann habe ich eine kleine Weinbar / Heuriger eröffnet im East Village, das Eddie and the Wolf.
Mhm.
Das war natürlich dann auch langweilig. Und eine Craft Cocktail Bar gleich einen Block weiter weg eröffnet, weil wir so viele Leute hatten, wir mussten irgendwo hinschicken zum Trinken, zum Warten auf dem Tisch. Und die hat dann der dritte Mann geheißen. Also alles on brand mit Österreich und Wien. Das sind auch meine Wurzeln, das ist auch authentisch. Und dann, warum nicht, das war dann auch wieder langweilig, warum dann nicht gleich das Café Freud in Soho? Und dann muss ich sagen, da war ich dann schon sehr beschäftigt. Das war alles noch knapp vor der Geburt meines ersten Kindes. Und da habe ich dann, da stößt man dann auch schon an seine Grenzen, meiner Meinung nach. Weil diese Doppelbelastung, Familie und dann Job in dem Niveau. Und meine Frau ist ja diese Chirurgin.
Mhm.
Und wie ich dir einmal gesagt habe, so scherzhalber, kannst du mal über Teilzeit nachdenken? Schaut mich total entsetzt an und sagt mir, du Eddie, es gibt keinen Teilzeitchirurgen. Auf der ganzen Welt gibt es keinen Teilzeitchirurgen. und da habe ich dann gesagt, hey, weißt du was, Eddie, ich habe das nur ein bisschen laufen lassen. Ein paar Jährchen und dann glücklicherweise vor der Pandemie noch 3 Lokale verkauft. Und das war so ein Glück im Unglück, weil ich habe mich im Februar 2020 echt so ein bisschen wie der Verlierer gefühlt, weil ich gesagt habe, ja, jetzt trete ich kürzer und hab statt 7 nur noch 4 Lokale. Reicht auch noch, aber es ist doch auch ein bisschen, die ganzen Köche, das sind ja alles Ego-Menschen, seien wir uns mal ganz ehrlich, die sind ja von sich selbst und von ihrem eigenen Können so überzeugt und ich glaube, nicht viele sind selbstkritisch und ich nehme mich da absolut mit rein, okay, das ist keine Kritik an anderen, ich beschreibe mich da jetzt auch teilweise selbst, deswegen ist es auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, so demütige Momente im Leben zu haben und auch in seiner Karriere.
Mhm.
Und man lernt ja von diesen demütigen Momenten viel mehr als von seinen Erfolgen. Von dem Erfolg lernst du nicht viel. Aber von der Demut und sozusagen, hey, ein Kapitel abzuschließen und sagen, okay, das mit dem bin ich fertig, das will ich nicht mehr, da lernt man eigentlich noch viel mehr.
Das ist richtig. Jetzt die Frage, du hast jetzt nur wie viele Restaurants?
Ich habe vor 6 Jahren, 2018 war das, hat mich ein Freund angesprochen und hat gesagt, du Eddie, willst du mal mexikanisch kochen? Ich habe gesagt, okay, warum nicht? Ein Österreich hatte mal in der Mitte des, glaube ich, 19. Jahrhunderts um die 1840, 1850 mal Mexiko durch Heirat regiert.
Nicht lang.
Aber doch. Ich meine, es gibt nicht viele Länder, die sagen können, wir Mexiko regieren. Die Amis haben es noch nicht geschafft.
Es hat böse geendet.
ich habe jetzt einen Biergarten und einen Taco-Shop auf Governors Island, was irrsinnig schön ist. Das ist das zweitgrößte Naherholungsgebiet, das New York hat. Das Größte ist natürlich der Central Park und Nummer 2 ist dann auch schon Governors Island. Man fährt da mit einer Fähre hin, ganz kurz. Also die Fähre ist fast so wie U-Bahn, also es ist wie U-Bahn-Stopp. Und also die beiden habe ich noch. Dann mein Schilling, im Financial District habe ich. Mhm. Und ich habe eine, ein sehr, sehr gut gehendes Catering-Business. Das heißt Vienna Calling Catering. Irgendwie wieder on brand. Falco würde mir dankbar sein. aber meine Tochter heißt ja auch Vienna, deswegen darf ich das auch Vienna Calling nennen, ohne in irgendwelche Copyright-Fights mit dem Nachlass von Falco zu treffen. Und das sind so meine Standbeine, und ich bin auch echt happy. Wir machen nebenbei ein bisschen Consulting. Wir arbeiten im Moment an einem Restaurant in Singapur. Wow. Und das reicht mir auch. Ich bin super happy, ich bin nicht busy. Und ich bin auch gern am Kunden. Ich glaube, das Schöne ist, dass nicht diese Kundennähe zu verlieren. Ich glaube, das passiert Leuten, die halt sehr erfolgreich sind, dass sie dann irgendwann einmal den Kunden nicht mehr kennen. Und das funktioniert auch wunderbar. Da gibt es halt natürlich einen Unterbau, der sich um den Kunden annimmt. Aber ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen stolz drauf, meine Kunden zu kennen. Und eben, ich war gestern im Schilling, und da sind die Leute reinkommen und das ist die Umarmung und hin und her, happy to see you, bla bla bla. Und dann kriegst du auch du triffst ja auch so viele Leute aus unterschiedlichen Riegen. Ich meine, da war die Nelly, die hat eine Wiener Mutter. Die Wiener Mutter hat jetzt da zwei Enkelkinder, die haben jetzt zwei Kinder bekommen. Das waren meine Nachbarn im East Village. Die kamen zum Abendessen. Super schön. Die macht da das Tribeca Film Festival für De Niro. Und dann eben der John Tuttle, der CEO vom New York Stock Exchange ist. Und du redest mit so vielen Leuten. Der Carlo Huber, gestern da, den ich jetzt sehr lange nicht gesehen habe. Der ist Weinimporteur und ein sehr erfolgreicher. Und das ist natürlich schon schön, wenn man seine Kunden noch kennt und diese Nähe hat. Ich finde, das ist sehr, sehr, das englische Wort ist rewarding, das ist sehr belohnend. Und zu sehen auch, das ist Instant Feedback, du siehst ja sofort, ob es den Leuten schmeckt und es ihnen gefällt. Das ist ja das Schöne. Das ist ja kein Produkt, das du irgendwie in diesen Äther reinschmeißt und schaust, was passiert. Man hat ja schon ein Gefühl, wo man selber steht als Restaurant und als Hospitality Unit sozusagen. Und ich finde, diese Kundennähe zu haben nach so vielen Jahren und die auch noch zu genießen, ist special.
Wenn deine Tochter Vienna heißt, wie heißt dein zweites Kind dann? Hat es auch einen österreichischen Ortsstädtenamen?
Nein.
Muss ich Markus Lanz-Manier gleich nachfragen, natürlich.
Also wir haben schon ein bisschen mehr Kreativität. Nein, also mein erster heißt Eduard Uriah. Uriah ist hebräisch, das heißt, wo die Sonne aufgeht, der das Licht bringt. Schön. Und das war auch schön, wie mein Vater noch am Leben war, der leider vor 3 Jahren verstorben ist, dass er seinen Enkel noch in der Hand halten konnte und wir 3 Generationen an einem Tisch saßen im Restaurant, was ja für mich, wenn die Leute mich fragen, was sind so die schönsten Momente in einem Restaurant? Also für mich sind die schönsten Momente im Restaurant, wenn 3 Generationen an einem Tisch sitzen. 4 geht auch, selten. Aber ich finde, das sind die schönen Momente, wo man sagt, hey, das ist für mich Erfolg.
Absolut.
Als Familie, als Familie, als Mensch und auch als Platz, also ich biete den Leuten einen Platz an, dort auch neue Erfahrungen und auch Erinnerungen zu bauen oder auch sich wieder an gute Erinnerungen sich wieder zu erinnern. Und das ist für mich so der Erfolg, wenn da 3 Generationen am Tisch sitzen.
Schön, wie du das zeichnest, das kann man absolut nachvollziehen. Du hast auch das Wort Demut angesprochen. Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt draußen auch so große Träume haben wie du, würdest du den Menschen dann auch nochmal empfehlen, diesen Weg zu gehen, den du sehr risky gegangen bist nach deinem Job beim Deutschen Botschafter? Würdest du dem jungen Edi nochmal empfehlen, genau diesen Weg so einzuschlagen, wie du den gemacht hast? Klar, jetzt im Rückblick, wo er erfolgreich war, kann man immer sagen, ja klar, aber wie oft bist du denn gestrauchelt auf diesem Weg?
Du, ich strauche jeden Tag. Also ich habe heute schon gestrauchelt, pünktlich zum Podcast zu erscheinen. Also nochmal Entschuldigung fürs zu spät kommen. Easy. Aber okay, aber die erste Frage, was würde ich den Leuten empfehlen? die diesen Weg einschlagen wollen. Also ich bin der Meinung, dass die Gastronomie, also die Ausbildung in Österreich ist ja sowieso fantastisch. Und das sieht man natürlich erst, wenn man Österreich verlassen hat und auch was in anderen Ländern passiert. Jeder Österreicher müsste sich, also die Geburtslotterie hat ja jeder Österreicher schon gewonnen. In einem sicheren Land zu leben mit einem hohen Niveau an Bildung und sozialer Sicherheit. Also das ist einmal Nummer eins. Nummer zwei würde ich sagen, für einen jungen Menschen, der die Gastronomie liebt, Reise. Schau, dass du rauskommst, mach deine ersten 1, 2, 3 Touren. Man bleibt ja sowieso immer irgendwo hängen. Und ich glaube, dass mit Konsistenz und Qualität, die glaube ich, die Europäer in dem Sinne immer bringen oder fast immer bringen, man Erfolg haben wird und geduldig sein. Dass natürlich ein gewisses Komponent an Glück dazu gehört, sagen dir normalerweise die Leute nicht. Die Leute, weil die alle natürlich speziell in meiner Industrie so ego-mäßig sind und sagen, na, das ist alles nur so erfolgreich, weil ich so gut bin. Ich glaube auch, man muss gut sein, das muss man sich erarbeiten, aber eine gewisses Komponente an Glück gehört natürlich auch dazu. Ich wünsche allen Glück, sagen wir es mal so.
Ich hab nur eine kleine Frage zum Schilling. Der Simon ist ja bekannt als kleiner Knicker. Wenn ich da mit ihm nach New York reisen würde, könnte ich mir ein Mittagessen bei dir leisten? Beziehungsweise was legt er denn da so ab, wenn er mich einlädt auf 2 Gänge?
Na, vergiss das mit dem
Einladen. Du, stopp. Also mein Burger, mein Schnitzi Burger ist 19 oder 20 Dollar. Mein Kalbschnitzi ist 230. Also ist jetzt nicht, oh mein Gott, nicht leistbar. Das sind jetzt eigentlich ziemlich kommode Preise. Der Alkohol ist ein bisschen teurer, aber wir trinken ja alle nichts.
Ah, verstehe. Nennst du es Schnitzi, weil es so klein ist oder weil es das so gern magst?
Nein, weil ich es so gern mag. Ich habe.
Verstehe.
Aber ich schätze mal. Es ist kein Molekularschnitzi, keine Sorge.
Ein Kalbschnitzi. Du, aber ohne Reservierung wird wenig gehen, oder? Auch mittags nicht.
Nein, wir sind ein Neighborhood Place. Also die Leute kommen immer rein, rufen teilweise vorher kurz an, kommen rein. Also ich bin total offen. Also das Schilling ist auch ein total offenes Lokal. Die ganze Front ist offen. Das ist eine große Garagentür. Also es ist auch einladend reinzukommen. Es lädt ein, reinzukommen, weil es ist jetzt nicht irgendwie so eine kleine dunkle Tür am Ende einer dunklen Gasse. So ist es nicht.
Okay, na sehr. Da kommen auch Touristen von der Straße rein zu dir.
Du, absolut. Ich bin in einer sehr, sehr busy Area, gleich unten beim World Trade Center. Deswegen auch Schilling, Financial District, Wall Street, Making Money. Wir wollten auch on brand bleiben. Es ist ein super charming, also hat ein bisschen French Touch innen, also ein bisschen Bistro-mäßig, schöne Pastellfarben, hell, hohe Decken, Farmwood, rustic, chic. Also ich bin gerne dort. Deswegen haben wir es auch schöner gebaut. Wir haben auch mehr Geld ausgegeben, als wir ausgegeben hätten sollen. aber wir haben es schön gebaut, weil man muss sich auch wohlfühlen.
Mhm, ihr habt da jetzt richtig Bock, da hinzufahren, Wolf. Wir müssen einen Betriebsausflug machen. Hilft nichts.
Auf der Stelle.
Eine Podcast-Folge mit dem Edi vor Ort, auf jeden Fall. Wir sprechen gleich
live,
noch.
Live.
Unbedingt, bei keinem Alkohol. Wir sprechen gleich noch über gesundes Essen, wie man schafft, Sternekoch zu werden und den Stern so lang zu halten wie du. Außerdem, welche Stars du schon bewirtet hast und wir wollen nur das perfekte Schnitzelrezept. Aber davor würde der Wolfi nochmal richtig testen, würde ich mal sagen.
Weil du ja so lange in Amerika bist und vielleicht ein bisschen weniger mitbekommst, was in der Heimat so passiert, habe ich so ein kleines Österreicher-Quiz für dich als Halbamerikaner. Zum Beispiel, New York hat ja 8,5 Millionen Einwohner, Stand 2021 und damit mehr oder weniger als Österreich.
Das ist einfach.
New York hat 9. 9,8, wie viel war das?
8,5 Millionen Einwohner hat New York City.
Also ich glaube, Österreich muss ja fast gleich sein, oder? Es sind schon 9 Millionen in Österreich.
Ja, es sind, New York hat nur ein paar weniger, 8,9 Millionen sind es mittlerweile in Österreich. Aber das muss man sich mal vorstellen. Eine Stadt so viel wie ganz Österreich. Hallo.
Ja.
Ja. Der jetzt weiß ich gar nicht, spricht es richtig aus? Der Gomio, Koch des Jahres aus Österreich 2023 heißt?
Boah, das ist jetzt echt, das ist auch nicht fair.
Du darfst Gomio
Koch des. Na.
Ich höre schon die Tastatur, Edi. Ich höre sie schon.
No.
Kannst du denn kannst du den überhaupt kennen? Der ist 1987 geboren. Aus Schörfling.
Ist es der Luki?
Nein. Lukas Nagel.
Komm her.
Ist das der Luki?
Ist das der Luki?
Ja. Das ist der Luki. Ihr kennt euch.
Schön, okay. Ja.
Ach so. So gut. Ja, dann schaue ich dir, ob du die nächste Person kennst. Wer ist Andreas Gabalier?
Das ist irgendein Sänger.
Den kennt man auch in New York.
Ist es so? Meine Mutter quält mich mit dem.
Also, alles okay. Alles klar. Wer ist österreichischer Meister im Fußball in Österreich?
SV Ried, sag's wie es ist. SV Ried natürlich.
Österreichischer Fußballmeister, Red Bull Salzburg.
Ja. Richtig, absolut richtig. Siehst du, so weit bist du gar nicht weg. Und welche Stadt hat mehr Regentage im Schnitt? New York City oder Wien?
Das ist sicher Wien, sorry.
Ja, das stimmt. 12,6 zu 10,5. Ich dachte, in New York regnet es mehr, weil in Wien regnet es ja kaum. Aber absolut richtig.
Ja, Respekt. Edi, ja, das bist ist du das, näher, das ist, wie geglaubt, ne? Nach 20 Jahren bist du immer nur so richtig am Start.
Du, absolut. Aber, und noch ein Fun Fact über New York. New York wird halt etappenweise, pardon my French, arschkalt. Aber das Schöne ist ja, und ich schaue jetzt auf den Himmel auch rauf, es hat fast immer blitzblauen Himmel.
Ja.
Beneidenswert.
Also das ist das Schöne an der Stadt. Die Wien ist immer so grau in grau.
Was vermisst du an Wien?
Ich habe mir so viel Wien nachgebaut in New York, ich vermisse nicht mehr viel. Was vermisse ich? Das Tempo etappenweise ist natürlich schon schön in Wien. Also diese ultimative Gemütlichkeit, die fast schon grenzt an die Faulheit.
Gut getroffen.
Ja, würde ich auch sagen.
Aber sonst, ich meine, das Essen, vermisse ich nicht so, habe ich selber hier. Und das und auch so viel anderes. Meine Familie vermisse ich natürlich am meisten, meine Mutter, meinen Bruder, meine Schwester. Die vermisse ich am meisten. Freunde ein bisschen, aber die kommen mich auch besuchen. Also wenn ich eine Sache sagen sollte, die ich vermissen würde, ist der soziale Frieden, der herrscht. Aber das ist nicht nur in Wien, das ist dann auch in Österreich, wo man sagt, hey, es gibt halt nicht so viele soziale Probleme, die man halt tagtäglich hier sieht. Weil es gibt Dinge, die würden die Europäer einfach auch nicht erlauben. Also Obdachlosigkeit in wahnsinnigen Ausmaßen, die es teilweise hier findest in San Francisco und LA. Oder dass die Leute, dass es zig Soup-Kitchens gibt. Also ich habe über die Pandemie, weil ich war ja unterbeschäftigt, habe ich dann eine Suppenküche beliefert, weil ich halt was machen wollte, was Sinnvolles machen wollte mit meiner Zeit. Und da lernst schon eine andere Seite von New York kennen.
Wie ist das Standing von Österreich generell jetzt in Amerika? Was würdest du sagen? Sind wir beliebt oder eher nicht so gerade?
Ausgezeichnet. Ich habe gestern erst lustigerweise mit Josh King gesprochen. Der Josh King ist ein Buddy vom John Tuttle, also dem CEO vom New York Stock Exchange. Das ist der Pressesprecher. Der hat unter Bill Clinton war der Pressesprecher. Und der hat mir erzählt, er war in Lech. Der hatte zu tun. Der hat in Lech. Und I didn't have a relationship with this woman. Und der war in Lech Skifahren und der war so begeistert, dass er gesagt hat, du, ich fahre nächstes Jahr wieder hin. Und I love Austria and I love the food and I love the hospitality. Das ist ja das Schöne. Das Standing von Österreichern in New York ist riesig, weil es gibt eine große jüdische Diaspora. Und Österreich ist ja jetzt ein wunderschönes, liberales Land. Die haben alle sehr, sehr positive Assoziationen, was Österreich betrifft. Und ich muss sagen, da kann Österreich auch stolz sein, meiner Meinung nach, weil die haben die Kurve gut bekommen nach 45.
Edi, jetzt müssen wir nochmal kurz das Essensthema streifen, weil du schon das angedeutet hast, die Menschen wollen weg von dieser super fancy Küche wieder hin zu wissen, wo steckt die Quelle, wo kommt das ganze Zeug her?
Ich glaube, der Trend geht dorthin. Also es wird immer einen Platz geben für das Fine Dining und 3 Michelin-Sterne und Molekularküche und Fusionsküche. Dafür wird es immer Platz geben, weil es immer sehr, sehr kreative, hochqualifizierte und passionierte Köche, Küchenchefs, Restaurantbesitzer und Investoren geben wird, die das wollen. Aber ich glaube, in Zukunft will man ein Restaurant haben, wo die Leute 2-3 Mal die Woche hingehen können und nicht nur 1 Mal im Jahr oder 2 Mal im Jahr. Deswegen habe ich das so gesagt. Ich will nur nicht missverstanden werden, dass ich gesagt habe, das Fine Dining wird es nicht mehr geben oder ist am Abstieg. Im Gegenteil. Ich glaube, wird auch wieder. Für das wird es immer einen Platz geben.
Ich is lieber Eierspeise, Gurde, als wie 2 Wachteleier, muss ich ganz ehrlich sagen, von denen ich nichts habe. Also wenn ich in so ein pickfeines Restaurant gehe, dann gehe ich meistens dann noch nur zum Mäcki, weil ich nur einen Hunger habe. Also das heißt, ich stehe auf richtige Portionen und möchte immer gern wissen, wo mein Essen herkommt. Lässt sich das überhaupt kombinieren mit der amerikanischen Kultur des Essens, wo immer alles irgendwie mit Geschmacksverstärkern ist und so gefühlt, also jedes Mal, wenn ich in Amerika bin, denke ich mir so, boah, ich sehe mich einfach wieder nach einem guten Brot und irgendwie so, es ist schon schwierig. Ich stelle mir das schwierig vor allem, wenn man den Background so wie du hat, dass man da den perfekten Mix dann hinkriegt.
Weißt du, du findest da in New York alles und du bist natürlich von so vielen verschiedenen Küchen umgeben. Billig, teuer, gut, schlecht, fett, lean, vegan, meat, fish, heavy, dass es da einem nie langweilig wird. Es stimmt natürlich, wenn du über Amerika sprichst, hast du recht, dass es ein Problem gibt. Also, man sehnt sich wieder einem guten Brot und einem guten Fleisch und einmal kam Burger und kein Steak und hin und her. Aber ich glaube, New York ist halt nicht Amerika und in New York kriegst du halt alles. Alles. Also du kriegst das beste Brot, die beste Vinoiserie, die besten Torten, Kuchen, Kaffee, Alkohol, Wein, Spirit, Cocktail. Ich meine, es ist ja echt Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt. Weil es ist ja die Stadt der Superlative und deswegen fehlt mir persönlich da weniger und ich genieße auch solche kulinarischen Ausritte wie nach New Orleans mit Tim, für Kitchen Impossible und dann siehst du mal wieder, hey, der Typ ist so stolz auf sein Sandwich und was, der Sandwich ist richtig gut und man darf meiner Meinung nach nie Dinge diskontieren, ist wie Brot, ich meine, Brot kann total wunderschön sein und inspiring und kann da auch total katastrophal und eigentlich nur leere Kalorien sein. Ich bin der Meinung, dass man immer was findet, dass man gerne isst und schön kulinarisch zelebrieren kann, auch wenn es nur ein Sandwich ist oder nur ein perfekter Cappuccino.
Ich habe Hunger.
Das heißt, man findet alles in New York oder in Amerika, man muss nur wissen, wo man sucht. Beziehungsweise
also in New York auf jeden Fall. Ja. In New York auf jeden Fall. Amerika gibt es schon kulinarische Wüsten. Aber da fahrt sie hier nicht hin.
Na, da sieht man schon gerne. Der sucht ja die Einsamkeit, wo es günstig ist.
Aber trotzdem, ich finde es genial, was du geschafft hast in deinen 20 Jahren in New York, wenn du so davon redest. Ich höre aber auch raus, du bist auch schon stolz auf deinen Stern. Wie kriegt man denn so einen Stern eigentlich? Und wie kann man den 10 Jahre halten, so wie du? Und du warst ja der jüngste Sternekoch auch, gell?
Weißt du was? Man kann es nicht. Ich meine, die Grundregel ist A. Man kann das nicht planen, weil man ja natürlich in den Händen anderer liegt, die einem den Stern geben. Das ist mal Nummer 1. Nummer 2, ohne Input kein Output. Wenn du nicht ein absolut hochwertiges Produkt zu jeder Zeit, zu jedem Gang, den du servierst, lieferst, wird es auch nicht passieren. Und natürlich auch noch das Rundherum, das Restaurant, die Tableware, den Teller, Besteck, Gläser, dies bei Bipapo. Auch wenn es offiziell kein Kriterium ist, natürlich ist eine gewisse Erwartungshaltung da. weil ich kenne kein Michelin-Stern-Lokal, das auf einem Plastikteller serviert. das ist wichtig und das richtige Team natürlich, das ist der Key, das Team, das die Leute willkommen heißt im Restaurant und herzlich ist. Weil wenn es da schon einen schlechten Start gibt, dann hast du auch mit dem Michelin-Tester nicht viel Glück. Und ich glaube, dieses immer auch selbstkritisch über sein eigenes Essen nachdenken und immer zu hinterfragen, war das gut? Wie kann ich es besser machen? Wie kann ich noch saisonaler kochen? Wie kann ich es noch interessanter machen für die Leute, die immer wieder her zurückkommen? Dass man ihnen immer wieder einen neuen Grund gibt, zurückzukommen. Wie Alain Ducasse, einer der, wenn nicht der meist dekorierteste Michelin-Sterne-Koch der Welt, gesagt hat: Was ist denn diese Nähe zum Gast? Was ist denn ihr Lieblingsrestaurant? Und dann seine harte Antwort war: Das Restaurant, wo man mich kennt. Und ich glaube, das ist die Mechanismen, die da reinspielen, wie man dorthin kommt. Aber ich glaube, dass der Key Part ist, ein Team zu haben, das sehr, sehr motiviert ist, gastfreundlich, füreinander da ist, einander hilft und das spürt der Kunde. Der Kunde spürt es und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass auch der Ton in der Küche stimmt oder dass die Energie in der Küche stimmt. Whatever energy goes in, comes out.
Wie ist denn das mit diesem Michelin-Sternchen-Tester? Ist das so, wie man es im Film vorstellt? Kommt der und man sagt schon, der ist sicher der Tester, kommt der nur einmal?
Nein. Also wenn man so anfängt und diese Paranoia entwickelt, vergiss es, dann geht das nirgendwo hin. Der Michelin-Stern-Tester rühmt sich ja anonymously famous and famously anonymous. Das heißt, berühmt, anonym und anonym berühmt. Und man weiß nicht, wer er ist, sonst wäre es einfach zu einfach. Man ist diesen Testern ausgeliefert, aber das Schöne ist ja auch mit diesen ganzen neuen Medien, dass heute jeder mit einem Telefon und einer Kamera irgendwie die einen Review geben kann. Und ich finde diese Crowd-based, diese publikumsbasierten Plattformen à la Google und Yelp und God knows what und OpenTable und Resy, wo die Leute immer dir ein Feedback geben können, die sagen ja eigentlich noch viel mehr als jetzt irgendein Tester. Weil da siehst du, wenn da 500 Leute sagen, du machst einen guten Job, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen guten Job machst, hoch. Beim Tester, you never know. Ich meine, es passiert jedes Jahr, dass Leute einen Michelin-Stern bekommen und das Restaurant schon zu ist. Noch bevor sie den Stern bekommen. Naja, Wahnsinn, oder? Wahnsinn.
Sehr genial. Welcher Star hat dir so die beste Bewertung dagelassen?
Die waren alle eigentlich pflegeleicht. Da war keiner, wo ich sagen kann, ey, den muss man rausstreichen. Aber eines muss ich dir sagen, also wie wir für Angela Merkel gekocht haben und ich dann gefragt habe, so am Ende, ich meine, zu solchen Leuten gehst du nicht hin und fragst nach einem Foto.
Ja.
Sondern du musst dann natürlich den persönlichen Sekretär und den Rattenschwanz fragen, der dann mit rumkommt. Wenn dir dann gesagt wird, sie hat das sehr genossen, und natürlich bekommen sie ein Foto mit dem Team, ist es sehr, sehr schön, wenn man dieses Feedback bekommt. Oder mit Michael Bloomberg, der gesagt hat, der bei seiner eigenen Ansprache noch, das war zum Oktoberfest, noch gesagt hat, hey, jetzt bitten wir noch den Chef auch auf die Bühne, dass er uns erklärt, was wir essen. Natürlich, weil, und er gesagt hat, hey, I had a taste already and it was fantastic. Ist natürlich schon lustig, aber man muss auch dazu sagen, das sind dann alles Profis, ne? Ich meine, die sind durch alle mit allen Wässern gewaschen und die wissen dann auch ein gutes Produkt zu schätzen.
Total, absolut. Nur irgendwelche Stars, die man vielleicht ein bisschen mit aufführen können?
Name-Dropping? Ja, ich meine, da gibt es Name-Dropping. I mean, Will Smith, und das war bevor seinem Slap.
das wäre nicht so gut gewesen, hätte es schlecht gekocht. Da wissen wir jetzt mittlerweile, wie er reagiert hätte.
Und diese Fotos kann man natürlich jetzt wieder weniger verwenden. Und natürlich Naomi Campbell war auch happy. Und man kocht halt für die Leute. Ich meine, Anne Hathaway, Ralph Lauren. Sie kommen halt früher oder später alle ins Lokal. Ich meine, The Edge from U2 stand an der Bar, total casual. Also ist schon geil. Jake Gyllenhaal kam. Also die kommen schon. Das ist, bist halt in New York, ne? Die wohnen doch alle da, ne? Die Chancen, dass sie dann irgendwann mal zu dir kommen, sind schon hoch, wenn die Leute sagen, hey, geh dorthin, das ist gutes Essen und es ist cool. Und
ein Schnitzi.
Wolfi, ein Schnitzi. Ich fühle mich gerade so international. Also wenn der Edi da die ganzen Namen aufzählt, im Hintergrund hört man da die Sirene, die typisch ist für New York.
Herrlich,
ich
lieb's. Dauernd.
Ich fühle mich gerade, als wäre direkt bei dir drüben, Edi. Also dieses danke dir für diesen Wahnsinnseinblick. Das ist mega interessant. Vor allem jetzt zum Schluss müssen wir nur eins von dir wissen, wie das perfekte Schnitzelrezept ist. Als kleine Serviceleistung für unsere Hörerinnen und Hörer.
Okay. Kleine Serviceleistung für unsere Hörerinnen und Hörer. Das perfekte Schnitzi. Fangen wir mal an mit hochqualitativem Fleisch. Kann sein Kalb, kann sein Schwein, kann sein Huhn. Total easy. Kann auch Tofu sein, kann auch Blumenkohl. Sorry, jetzt bin ich schon ganz verdeutscht. Cauliflower, Kaffiol.
Yeah.
Das platiert, also geschnitten und danach platiert auf circa 4 bis 6 mm. Gleichmäßig, dass es dann noch gleichmäßig kocht. Brösel, die bitte gesiebt sind vorher, und auch das Mehl, das vorher gesiebt ist, Doppel-Null. Biologische Eier, leicht aufgeschlagen, bitte nicht in den Mixer, dass es zu dünn wird, nur ganz leicht mit dem Schneebesen aufgeschlagen, dass es ein bisschen mehr Luft bekommt und gleichmäßig auf das Schnitze dann beim Panieren haften bleibt. Dann für das Öl bitte Maiskeimöl, machen wir es ein bisschen moderner und kein Butterschmalz. Mein Trick, man kann es danach noch mit geschäumter Butter leicht anpinseln. Mhm. Ist genauso, kein Unterschied. Beim Panieren bitte zu achten, keine Klümpchen, Excess, also wenn es zu viel Mehl ist, schön abschütteln, dann in Ei, bitte noch einmal schön abschütteln und dann in die Brösel. Bei den Bröseln dann nicht die Finger bitte mitpanieren, dass die Finger immer schön sauber bleiben. Es gibt auch ein paar schöne YouTube-Videos von mir, wenn ihr das visuell auch haben wollt. Und danach im sauberen Fett bei 375 Fahrenheit oder das sind 160, 170 Grad Celsius, vielleicht 175, hinausbacken, golden. Und circa nach 10 Sekunden, nachdem man es in das Fett gelegt hat, bitte mit einem Schöpfer leicht übergießen, um es dann soufflieren zu lassen, weil das perfekte Schnitzel kocht im eigenen Saft, nicht im Fett, weil es schaut dann am Ende aus wie ein Fußball. Bitte das Ganze dann serviert mit den klassischen Beilagen, Gurken, Dill, Salat, Kipfler, Kartoffelsalat, bisschen Kernöl, ganz schön geröstete Kernöl, Kürbiskerne obendrauf für den Crunch, und das Kärntner Ketchup nicht vergessen, die Preiselbeeren.
Lecker! Lecker!
Kleinigkeit, Salz hast du gar nirgends drinnen?
Natürlich, Gewürz, also zwei verschiedene Fleur de Sel wird verwendet, um das Fleisch zu würzen, und am Ende dann bitte Maldon-Salz aus England für obendrauf, ein bisschen mehr Crunch zu haben, und man kocht dann auch mit weniger Salz, ist es auch gesünder, wenn man es zum Schluss dann auch nochmal Salz, braucht man am Anfang nicht so viel.
Also du salzt das Fleisch und nicht zum Beispiel die Eier?
Nein. Das Fleisch würzen. Ich verwende auch keinen Pfeffer etc. Ich finde, das Fleisch muss für sich selber sprechen. und dann, ich verwende dann Finishing Salt oben nur in der Panade, dass es die Leute sehen und dann die Leute können sie sich immer nur entscheiden, ob sie es kurz einmal wegschieben, weil sie es nicht haben wollen oder ob sie es essen wollen.
Sagst du das? So läuft es. Edi, zwei kleine Fragen habe ich noch. Was sollte jeder Mensch kochen können?
Ah ja.
Und was würdest du persönlich nie essen?
Eine uneingeweichte Seegurke, weil das kann es gar nicht essen.
Dass man auf sowas überhaupt kommt?
Das wäre, als ob man an einem Hockey-Puck irgendwie lutschen würde.
Jetzt waren wir gerade beim Schnitzel, okay. Jetzt dieses ekelhafte Ding
im Mund. Haben wir das auch geklärt. Ich bin durch, dankeschön.
Meine letzte Frage ist wie immer, was steht noch auf deiner Bucketlist, Edi?
Was steht auf meiner Bucketlist? Big question. Mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, meine Kinder so lange wie möglich zu genießen und gesund zu bleiben. Weißt du was? Schönes Abendessen mit meiner Madame Tracy. Für das haben wir leider nicht so viel Zeit. Das ist auf jeden Fall auf meiner Bucketlist. Und im Juni wieder in Wien zu sein, um meine Freundin zu treffen.
Sehr schön. Guter Plan.
Gute Aussichten. Vergiss uns nicht, die zwei Jungs vom Austro-Podcast, inklusive der Hörergemeinde, wenn jemand mal im Schilling vorbeikommt und sagt, hey, wir haben die gehört, dann erinnert die zumindest.
Du gerne.
Du so, wie wann's nur an uns erinnern konntest, okay?
Kommt zu mir, für alle Zuhörer, die Reservierung machen, im Memo reinschreiben, beim Podcast gehört, Gläschen grüner auf mich.
Wow. How about that? Wow, ist ein Angebot.
Das ist ein Angebot.
Edi
ist
ja schön. Und noch oben drauf Money Back Guarantee, wenn es nicht das beste Schnitzi war, das sie je gehabt haben.
Wenn das mal kein
Versprechen ist. Richtig amerikanisch.
Wow, Wahnsinn. Edi, das war ein unglaublicher Einblick. Für uns war es Urlaub für die Ohren. Es war ein besonderes geschmacksvolles Erlebnis für unseren Gaumen. Also mir rennt das Wasser jetzt im Mund zusammen. Und wir sind unglaublich stolz als Österreicher auf die, was du da geleistet hast in Amerika. Das ist nicht selbstverständlich. Demut hast du angesprochen. Wir sind demütig, dass du für uns Zeit gehabt hast. Das ist auch nicht selbstverständlich. Von daher tausend Dank und wir schicken ganz liebe Grüße nach New York und ganz viel Spaß im Juni in der Heimat auf jeden Fall.
Du, ich hoffe, wir können uns persönlich auch treffen. Und Wolfi, Simon, vielen, vielen Dank. Alles Liebe und wir hoffentlich hören uns bald und liebe Grüße aus dem wunderschönen blauen NYC, Baby.
Danke dir.
Bye.
Wolfi, ich kann nicht reden. Ich brauche jetzt ein Schnitzel. Ein Schnitzi.
Ich muss jetzt googeln, wo ich dieses finnische Salz herbekomme, das ich für mein neues Schnitzi gleich machen werde. Lass mich da mal.
Liebe Hörerinnen.
Aber du hast schon gemerkt.
Liebe Hörer,
du hast schon gemerkt.
Echte Serviceleistung heute. Ja, was habe ich gemerkt?
Du hast schon gemerkt, Simon, der Edi und ich, wir waren auf einer Linie, weil wir, glaube ich, ungefähr dieselben Skills in der Küche haben.
Du, als alter Abwäscher, du weißt, ich stehe auf Sauberkeit. Von daher bin ich, glaube ich, genau der Richtige auf dem Weg. Und unterstütze euch
gerne. Was ich auch gelernt habe, wir sind noch nicht so alt oder zu blöd, um in New York durchzustarten.
Ja, du,
trau dich. Selbst als Abwäscher könnte man es schaffen.
Aber vergiss eins nicht, wo deine Heimat ist. Das ist der Austro-Podcast. Und da wirst du auch weiterhin tätig sein, in zwei Wochen schon wieder. Da hören wir uns wieder.
I make it from New York City, baby.
Ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Und liebe Hörerinnen, yes. Liebe Hörer, wenn ihr Feedback habt oder irgendwas wissen wollt, schreibt es uns ja gern. Wir freuen uns über jede Interaktion an austropodcast@gmx.at.
Und noch heute muss man sagen, und geht's bitte ins Schilling in New York City, holt euch dieses Glaserl Wein.
Ja, unbedingt.
Und sagt uns dann Bescheid, wie es Essen dort war. Und sagt einfach die Schnitze, ihr habt schon mal Besseres gegessen, dann gibt es das Geld zurück.
Nein, das machen wir natürlich nicht, weil so wie der Edi das beschrieben hat, wie er das macht, war ich habe ein Loch im Bauch, wirklich, ich brauche jetzt was zum Essen. Aber
wie er es liebevoll Schnitzi nennt.
Ja, das macht es auch nochmal so geschmackiger, ja. Weil, ich weiß nicht, da hat man gleich so ein Bild im Kopf, oder?
Ja, herrlich.
Wenn jemand sagt, Schnitzel oder Schnitzi, da habe ich sofort,
ein Schnitzi.
Das klingt wie so ein feines Dessert. Dabei ist es der Hauptgang.
Jetzt habe ich wieder was gelernt.
Danke dir, mein Lieber.
Danke dir dafür.
Tschüss.